Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum ersten Quartal. Bei uns sind heute der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse und Nicola Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann, wie immer, Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort zunächst an unseren Finanzvorstand Nicola Peter, bitte.
Danke, Max. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group hat das Jahr 2023 wie erwartet mit einer soliden Performance begonnen. Das Konzernergebnis liegt bei rund 5,1 Milliarden Euro. Damit haben wir eine Konzernumsatzrendite vor Steuern von 13,9% erzielt. Die operative Marge im Segment Automobile beläuft sich nach drei Monaten auf 12,1%. Dieses Resultat haben wir unter anhaltend volatilen Rahmenbedingungen erreicht. Die geopolitische und makroökonomische Situation bleibt angespannt. Die Inflation und die Zinsen bewegen sich in vielen Märkten immer noch auf hohem Niveau. Ebenso die Kosten für Material und Rohstoffe. Der Absatz unserer vollelektrischen Fahrzeuge wuchs in den ersten drei Monaten dynamisch. Knapp 65.000 verkaufte Einheiten bedeuten einen Anstieg von gut 83% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Marke BMW stieg dabei um 112%. Der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge an den Auslieferungen lag bei 11%. Absatzimpulse kamen auch durch die Markteinführung von Fahrzeugen im oberen Preissegment, wie zum Beispiel dem BMW i7. Insgesamt lag der Automobilabsatz der BMW Group im ersten Quartal leicht unter dem Vorjahr bei gut 588.000 verkauften Fahrzeugen. Dabei verzeichnete der US-Markt ein deutliches Wachstum. In China sanken die Auslieferungen moderat. Dort waren die Nachwirkungen der Corona-Welle Anfang des Jahres zu spüren. Europa blieb insgesamt stabil. Im ersten Quartal 2023 war das operative Ergebnis aus unserem chinesischen Joint Venture BBA vollständig und durchgängig in der Gewinn- und Verlustrechnung des Segments Automobile enthalten. Im Vorjahr war BBA dagegen erst seit dem 11. Februar voll konsolidiert. Zudem beinhaltet das EBIT im Segment Automobile für 2022 und 2023 Konsolidierungseffekte in unterschiedlicher Höhe. Darüber hinaus war das Finanzergebnis des Vorjahres durch einen hohen Effekt im Zusammenhang mit der BBA-Vollkonsolidierung geprägt. Die Quartalsergebnisse sind daher nicht direkt miteinander vergleichbar. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst auf die Ertragslage im Konzern eingehen. Die Umsatzerlöse liegen bei gut 36,9 Milliarden Euro, die Umsatzkosten bei rund 29,1 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg von 18,3% bzw. 13,5% gegenüber dem Vorjahr ist die vollständige Einbeziehung des operativen Geschäfts von BBA im Jahr 2023. Zudem leisteten Preis- und Mixeffekte im Segment Automobile einen positiven Beitrag. Das Finanzergebnis im Konzern fiel in den ersten drei Monaten mit minus 246 Millionen Euro leicht negativ aus. Im Vergleich zum Vorjahr ging es deutlich um rund 9,1 Milliarden Euro zurück. Wesentlicher Faktor ist der einmalige Ertrag von rund 7,7 Milliarden Euro aus der Marktbewertung der BBA-Eigenkapitalanteile im Jahr 2022. Daneben steuerte BBA in den ersten sechs Wochen des Vorjahres noch ca. 300 Millionen Euro zum Equity-Ergebnis bei. Dieser Ergebnisbeitrag entfiel 2023 komplett. Im Segment sonstige Gesellschaften gingen im ersten Quartal 2023 die Marktwerte von Zinssicherungsgeschäften leicht zurück. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten sie sich hingegen aufgrund des starken Zinsanstiegs deutlich positiv entwickelt. Die Ergebnisdifferenz zum Vorjahr beläuft sich auf etwa 700 Millionen Euro. In Summe lag das Konzernergebnis zum 31. März 2023 bei gut 5,1 Milliarden Euro, Die Konzernumsatzrendite vor Steuern belief sich auf 13,9% und lag damit deutlich oberhalb unseres strategischen Ziels von mindestens 10%. Unsere starke finanzielle Position ist das Fundament für die Transformation der BMW Group. Wir investieren kontinuierlich in neue Modelle und Strukturen mit klarem Schwerpunkt auf den Zukunftsthemen Elektrifizierung, Digitalisierung und automatisiertes Fahren. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen lagen mit knapp 1,6 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahresniveau. Die F&E-Quote nach HGB lag mit 4,2% innerhalb unseres langfristigen Zielkorridors von 4-5%. Unsere Investitionen finanzieren wir aus dem laufenden Geschäft. Sie lagen mit knapp 1,3 Milliarden Euro um etwa 200 Millionen Euro über dem Vergleichswert aus dem Jahr 2022. Aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse lag die Investitionsquote mit 3,6% auf Vorjahresniveau. Auf Jahressicht erwarten wir eine Quote von rund 6%. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Segment Automobile. Die EBIT-Marge lag im ersten Quartal bei 12,1%. Das Ergebnis vor Finanzergebnis übertraf mit knapp 3,8 Milliarden Euro das Vorjahres-EBIT um rund 60%. Die vollständige Einbeziehung des operativen BBA-Ergebnisses erhöhte im ersten Quartal sowohl die Umsatzerlöse als auch die Umsatzkosten des Segments. Im Zusammenhang mit BBA war das Segmentergebnis im Vorjahresquartal durch Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation und die Eliminierung von Zwischengewinnen mit insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro belastet. Im ersten Quartal dieses Jahres schlug durch Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation ein Aufwand von rund 400 Millionen Euro zu Buche. Vor Berücksichtigung dieses Konsolidierungseffektes aus der BBA-Vollkonsolidierung liegt die EBIT-Marge bei 13,2%. In den ersten drei Monaten sahen wir eine anhaltend gute Preisrealisierung für unsere Produkte. Auch der Produktmix entwickelte sich positiv. Insbesondere in den oberen Segmenten mit Produkten wie dem neuen 7er, dem überarbeiteten X7, dem XM und natürlich Rolls-Royce. Gestiegene Material- und Rohstoffpreise, höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und ein höherer Anteil vollelektrischer Fahrzeuge ließen die Umsatzkosten zunehmen. Im ersten Quartal konnten wir die Kostensteigerung durch die starke Preisrealisierung und den besseren Produktmix ausgleichen. Der Free Cashflow im Segment Automobile lag per März bei knapp 2 Milliarden Euro, trotz des saisonal bedingten Anstiegs der Vorräte. Wir sind damit auf Kurs, für das Gesamtjahr den angestrebten Free Cashflow von rund 7 Milliarden Euro zu erreichen. Die BMW AG wird ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro, das im Juli 2022 gestartet wurde, voraussichtlich Mitte 2023 abschließen. Die operative Stärke der BMW AG bildet die Basis für eine Fortsetzung unserer Aktienrückkaufaktivitäten. Daher hat der Vorstand, wie gestern bekannt gegeben wurde, im Rahmen der vorliegenden Ermächtigung der Hauptversammlung 2022 ein zweites Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Dieses Programm beläuft sich erneut auf 2 Milliarden Euro. Es wird im Anschluss an die Beendigung des ersten Programms starten und bis spätestens 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein. Kommen wir zum Segment Finanzdienstleistungen. Im Finanzierungs- und Leasinggeschäft mit Endkunden ging das Neugeschäftsvolumen im Vorjahresvergleich um 14% zurück. Wesentliche Gründe waren Preiserhöhungen aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und der intensive Wettbewerb im Finanzdienstleistungssektor. Positiv wirkten dagegen die Preisentwicklung und der Produktmix im Automobilgeschäft. Dadurch wuchs das durchschnittliche Finanzierungsvolumen je Fahrzeug. Das Segmentergebnis vor Steuern belief sich auf 945 Millionen Euro. Der moderate Rückgang von 6,2% gegenüber dem Vorjahresquartal ist vor allem auf höhere Refinanzierungskosten zurückzuführen. Die Vermarktungserlöse für Leasingrückläufer sind anhaltend hoch und die Risikosituation bleibt stabil. Die Kreditverlustquote liegt mit 0,13% weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch das Segment Motorräder ist erfolgreich in das Jahr 2023 gestartet. In den ersten 3 Monaten ihres Jubiläumsjahres übertraf die 100 Jahre alte Marke BMW Motorrad den Absatz des Vorjahresquartals um 1,1% und erzielte mit rund 48.000 verkauften Einheiten das beste Absatzergebnis in einem ersten Quartal. Die überzeugende Performance im Segment Motorräder ist getragen von einem attraktiven Produktportfolio. Zum 31. März lag das operative Segmentergebnis bei 154 Millionen Euro, die EBIT-Marge bei 16,5%. Meine Damen und Herren, die Geschäftsentwicklung der BMW Group war im ersten Quartal 2023 trotz des volatilen Umfelds positiv. Wir profitieren weiterhin von einer stabilen Preissituation auf den Neu- und Gebrauchtwagenmärkten. Allerdings gehen wir für 2023 davon aus, dass sich das Wettbewerbsumfeld und die Situation auf den Gebrauchtwagenmärkten schrittweise normalisieren werden. Zudem bleiben Unsicherheiten bei der Stabilisierung des chinesischen Marktes, die wir in unserem Ausblick unterstellen. Nach dem erwartet guten Start ins Jahr 2023 gehen wir davon aus, dass sich das Gesamtjahr im Rahmen unserer Prognose entwickeln wird. Unsere Guidance bleibt daher unverändert. Sie setzt voraus, dass sich weder die geopolitischen noch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wesentlich verschlechtern. Das Konzernergebnis vor Steuern wird deutlich zurückgehen, da der positive Effekt aus der Neubewertung der zuvor gehaltenen Eigenkapitalanteile an BBA entfällt. Im Segment Automobile erwarten wir insgesamt einen leichten Anstieg der Auslieferung. Der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge an den Auslieferungen soll deutlich ansteigen. Die EBIT-Marge im Segment Automobile soll im Korridor von 8-10% liegen, das Segment ROSI im Korridor von 15-20%. Im Segment Motorräder erwarten wir einen leichten Anstieg der Auslieferungen bei einer EBIT-Marge von 8-10% und einem ROSI von 21-26%. Im Segment Finanzdienstleistungen gehen wir von einer Eigenkapitalrendite von 14-17% aus. Die Mitarbeiteranzahl und der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen sollten leicht steigen. Die CO2-Emissionen in der Neuwagenflotte und die CO2-Emissionen je produzierten Fahrzeugen wollen wir auch in diesem Jahr leicht reduzieren. Die makroökonomische Lage bleibt angespannt und die geopolitische Situation ist weiterhin volatil. Unsere Prognose berücksichtigt weder eine tiefgreifende Rezession in wesentlichen Absatzmärkten noch eine weitere Ausweitung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine. Meine Damen und Herren, die Strategie der BMW Group ist auch in Zeiten hoher Volatilität robust. Sie ist ausgewogen und langfristig orientiert. Mit dem Rückenwind einer starken operativen Performance investieren wir weiter zielgerichtet in die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Auch in der Übergangsphase zur emissionsfreien Mobilität wird die BMW Group ihren Erfolgskurs fortführen. Wir bleiben unserer Linie treu und agieren gleichzeitig zielgerichtet und flexibel. Dabei können wir auf die Attraktivität unseres Produktportfolios vertrauen. Wir behalten den Kurs auf unsere Jahresziele in einem volatilen Geschäftsumfeld unverändert bei und blicken zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Jahres 2023. Vielen Dank.
Soweit unser Finanzvorstand Nicola Peter. Vielen Dank. Und ich darf nun das Wort an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse übergeben. Bitte schön.
Meine Damen und Herren, guten Morgen. Die BMW Group hat einen starken globalen Footprint. Dabei agiert sie als lokaler Partner der industriellen Wertschöpfung in den einzelnen Weltregionen. Wir produzieren an 31 Standorten auf 5 Kontinenten. In 17 Ländern betreiben wir Zentren für Forschung und Entwicklung. Hinzu kommen 41 Standorte für Vertrieb und Finanzdienstleistungen. So stellen wir sicher, dass spezifische Trends, technologische Innovation und die Bedürfnisse der Kunden in den Regionen in unsere Produkte und deren Entwicklung einfließen. Dazu gehen wir gezielt strategische Kooperationen ein mit starken, innovativen Tech-Playern vor Ort. Unser Umfeld bleibt hochvolatil und mit hoher Wahrscheinlichkeit geprägt von unvorhersehbaren Ereignissen. Experten gehen davon aus, dass die großen Wirtschaftsräume tendenziell weiter auseinanderdriften, politisch, technologisch und in ihrer Gesetzgebung. Umso wichtiger ist es, dass wir auch kurzfristig die Chancen nutzen können, die sich in den Märkten weltweit immer wieder geben. Gleichzeitig denken, handeln und entscheiden wir stets vorausschauend und mit langfristigem Fokus. Unser Ziel ist es, dass die BMW Group weiter profitabel wächst und damit zu jeder Zeit in der Lage ist, angemessen in die eigene Zukunft zu investieren. Dieser Logik folgend setzen wir unseren Zukunftskurs über unseren rollierenden Strategieansatz, die langfristige Unternehmensplanung Schritt für Schritt um. Unsere Stärke liegt zum einen in der Konsequenz, mit der wir unsere Strategie verfolgen, zum anderen in der Flexibilität und Schnelligkeit, mit der wir auf Veränderung reagieren. Das ist einer unserer Kernkompetenzen. Auch im aktuellen Geschäftsjahr nehmen wir uns wieder viel vor. Nach den ersten 3 Monaten sind wir auf Kurs für unsere Gesetzesziele und das bestätigt sich auch im Monat April. Nicolas Peter hat es erläutert. Die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2022 und 2023 sind aufgrund des Einmaleffektes aus der Vollkonsolidierung unseres Joint Ventures BBA nicht 1:1 vergleichbar. Unser Produktportfolio hingegen ist jünger, breiter und attraktiver als jemals zuvor. Bei allen Marken, in allen Segmenten und über alle Antriebsarten hinweg haben wir überragende Fahrzeuge neu im Markt oder diese stehen kurz vor der Markteinführung. Wir schöpfen also überall die Potenziale voll aus und erhalten Rückenwind. Sie wissen, unsere Auslieferungen auf Group-Ebene sollen 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht ansteigen. Hier können wir weiterhin auf einem guten Auftragseingang aufbauen. Dieser umfasst, und das ist die besondere Qualität, unsere vollelektrischen als auch die klassisch angetriebenen Fahrzeuge. Damit beweisen wir einmal mehr, unsere langfristige Produktstrategie inklusive des von uns nachfrageadäquat gesteuerten BEV-Hochlaufs zahlt sich aus. Durch unsere ausbalancierte Aufstellung in den Weltregionen beim Absatz können wir regionale Marktschwankungen kompensieren, so wie aktuell zum Beispiel eine gewisse Marktschwäche in China und durch eine stärkere Performance in den USA. Das Gleiche gilt für unseren breiten Technologieansatz. Damit entsprechen wir den differenzierten Anforderungen der Märkte sowie ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Aufbau der Infrastruktur für E-Mobilität. Wir bleiben unserer Position aus Überzeugung treu. Alle Antriebsarten müssen einen positiven Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen leisten. Darauf kommt es vor allem in der kurzen und mittelfristigen Sicht an. Bei unseren BEV-Auslieferungen sind wir im ersten Quartal in allen 4 großen Weltregionen, Europa, Asien, Amerika sowie darüber hinaus verbleibende Märkte, kräftig gewachsen. Allein die Marke BMW bei den BEVs im Durchschnitt um 112% zugelegt. Und dazu haben alle Regionen beigetragen. Diese Verdopplung hat die Marke BMW bei den BEVs auch im April wieder erreicht. Unsere globale Balance beim BEV-Wachstum verbinden wir mit unserem Ansatz Local for Local bei unseren Produktionsaktivitäten weltweit, sowie bei F&E und bei der BEV-Produktion. All das zusammen erhöht in Summe Resilienz als globales Unternehmen. Nun erweitern wir sie erneut durch eine zusätzliche Komponente. Auch die Hochvoltspeicher fertigen wir lokal. Das gilt insbesondere für unsere aktuellen E-Modelle an den Standorten in Deutschland und China. On top bauen wir Kapazitäten für die 6. Generation der Batterietechnologie auf, etwa in Woodruff für unser US-Werk in Spartanburg sowie in Debrecen für unser künftiges in Ungarn und in San Luis Potosí in Mexiko. Nun, was sind für uns die entscheidenden Erfolgsfaktoren in diesem Jahr? Erstens, Unser vielfältiges Angebot mit dem klaren Fokus Hochlauf E-Mobilität. Zweitens, die Digitalisierung unserer Produkte und des Unternehmens. Und drittens, unsere punktgenaue Vorbereitung für die neue Klasse. Ich komme zum ersten Punkt. Regionale Unterschiede bei der Nachfrage nach alternativen Antriebsformen werden immer offensichtlicher. Ich habe das selbst erst kürzlich wieder erlebt. Im April habe ich den japanischen Markt und die Shanghai Auto Show in China besucht. In Japan fragen die Kunden insbesondere Hybridfahrzeuge und effiziente Verbrenner nach. Zudem ist das Interesse an Wasserstoff als alternative Antriebsenergie sehr hoch. Entsprechend wurde unser BMW iX5 Hydrogen mit offenen Armen empfangen. Er gehört zu unserer weltweiten Pilotflotte. Die Nachfrage nach rein batterieelektrischen Fahrzeugen hingegen entwickelt sich in Japan stetig, aber langsam und noch auf niedrigem Niveau. Auf der anderen Seite China. Hier steigt die Nachfrage rasant an. Schon heute ist das Land der größte Wachstumstreiber für E-Mobilität. Bei BMW haben wir auf der Auto Shanghai 2023 zum ersten Mal ausschließlich elektrifizierte Modelle präsentiert. Dazu zählen der rein elektrische i7 M70 xDrive, der XM Label Red mit Hybridantrieb und der vollelektrische iX1 als verlängerte Version des vollelektrischen X1, den wir in China for China fertigen. Es ist kein Geheimnis, der BEV-Markt in China ist hart umkämpft und zwar gleichermaßen durch etablierte wie neue Spieler. Einige Hersteller senken derzeit zum Teil erheblich die Preise, um Marktanteile zu gewinnen. Für uns als BMW Group gilt, wir sind in China gut aufgestellt. Im ersten Quartal 2023 haben wir deutlich mehr BEV verkauft als unsere etablierten Wettbewerber und auch mehr als viele neue Hersteller. Bis Ende dieses Jahres bieten wir in China als BMW Group bei unseren vier Marken bereits 11 vollelektrische Produkte an. Auch mit unseren BEVs bedienen wir explizit das Premium- und Luxussegment. Und nicht zuletzt profitieren wir im aktuellen Kontext davon, dass wir auch mit unserem Produktangebot in China technologisch breit aufgestellt sind. Grundsätzlich macht der Vergleich der Automobilmärkte Japan und China deutlich, in welchem Spannungsfeld wir uns als Automobilhersteller in der laufenden Transformation bewegen. Wir wollen mit allen Antriebsformen und in allen Segmenten profitabel wachsen und so Ergebnispotenziale realisieren. Ein Beispiel ist das obere Premium- und Luxussegment. Hier werden neue BMW-Modelle, Dr. Peter erwähnte das bereits, unser Wachstum in diesem Jahr kräftig anschieben. Der 7er und der XM sowie die Modellüberarbeitung des X7 und natürlich die Rolls-Royce-Modellfamilie. Die Updates von X5 und X6 bringen wir gerade in die Märkte, darunter auch die in China besonders erfolgreiche Langversion des X5. Und nicht zu vergessen, die beliebten und begehrten Modelle der BMW M GmbH. In den nächsten Monaten kommen die Modellüberarbeitungen von X5M und X6M. Viele Fans freuen sich aber auch auf den M3 Touring, der in den Markt gestartet ist. Er wurde bei der Autocar Awards zum Dream Car of 2023 gekürt. Zudem steht das M2 Coupé in den Startlöchern. Sie sehen, mit unserem starken Portfolio wollen wir im oberen Segment in diesem Jahr im mittleren zweistelligen Prozentbereich zulegen. Noch stärker wollen wir mit unseren vollelektrischen Fahrzeugen wachsen, und zwar im oberen zweistelligen Prozentbereich. Im Gesamtjahr sollen BEVs bereits 15% unserer weltweiten Auslieferung ausmachen. Das ist erneut ein kräftiger Sprung und die höchste absolute Steigerung, die wir uns bisher vorgenommen haben. Dabei treiben vor allem diese Modelle unseren Absatz. Bei BMW das Sportcoupé i4, der iX5 und der iX3 sowie der neue i7 und der neue iX1. Bei Mini der Cooper SE. Und es bleibt spannend mit weiteren Neuheiten. Gegen Ende des Jahres kommen der BMW 5er und der BMW X2 in die Märkte, sowie ihre BEV-Varianten i5 und iX2. Damit hat die BMW Group dann in allen wesentlichen Modellreihen mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße. Den i5 haben wir intensiv und unter schwierigen Bedingungen getestet, auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Beim aktuellen Pre-Drive überzeugt er auch die Medien, wie die ausgesprochen positive Berichterstattung beweist. Der Tenor, Der BMW 5er ist die Top-Business-Limousine und zwar mit allen Antrieben, konventionell wie voll elektrisch. Unsere Roadmap beim BEV-Hochlauf ist präzise definiert. 2024 soll mindestens jedes fünfte Neufahrzeug der BMW Group ein BEV sein. 2025 jedes vierte, 2026 jedes dritte. Auch deshalb sind wir mit unserem gezielten BEV-Hochlauf sehr gut unterwegs. Und wir bleiben innovativ. Bei der Batterietechnologie zum Beispiel sind wir bei den Patentanmeldungen in Deutschland unter den Top 3. Nur zwei reine Batteriespezialisten aus Korea und China lagen im vergangenen Jahr vor uns. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Digitalisierung ist das dynamischste Feld der Mobilität von morgen. Und wir machen BMW digital. Denn digitale Produkte und Features entstehen nur in einer Organisation, die Digitalisierung gesamthaft als Chance versteht. Das Know-how unserer Mannschaft ist hier entscheidend. Deshalb haben wir das größte Einzeltraining der Unternehmensgeschichte zu den wichtigsten Schwerpunkten der Digitalisierung gestartet. Mit diesem Digital Boost, wie wir ihn nennen, schaffen wir das nötige Wissen und das Handwerkszeug, um digitale Potenziale in jedem Verantwortungsbereich, also nicht nur im IT-Bereich, zu erkennen und umzusetzen. Drei Beispiele, wie wir dieses Wissen für ein digitales Erleben und Mobilität für unsere Kundinnen und Kunden realisieren. Erstens. Im neuen BMW 5er erleben die Kunden und Kunden automatisiertes Fahren in einer neuen Dimension. Er ist mit dem Highway Assistant ausgestattet, der dauerhaft Abstandsregelung und Lenkaufgaben übernimmt. Erstmals führt das Fahrzeug Spurwechsel mittels Blickaktivierung aus. Eine absolute Weltneuheit. In Summe bietet kein anderer ein solches Paket. Zweitens, unser Digital Key Plus. Der digitale Fahrzeugschlüssel ist nicht mehr nur für Apple-Geräte verfügbar. Auch mit Android-Smartphones können Kundinnen und Kunden ihren BMW jetzt entriegeln und starten. Das funktioniert dank Ultra-Wideband-Technologie auf maximaler Sicherheitsstufe und sogar ohne das Telefon aus der Tasche holen zu müssen. Und drittens, unser mediales Angebot im neuen BMW 7er. Zusammen mit der deutschen Fußballliga DFL haben wir Anfang des Jahres einen Piloten gestartet, um ausgewählte Live-Spiele der Bundesliga in einigen Modellen abrufbar zu machen. Jetzt erweitern wir dieses Angebot. Im neuen 7er wird ab jetzt der Font mit Theater Screen ebenfalls zum exklusiven Stadionplatz. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Neben unserem aktuellen Produktportfolio bereiten wir uns unternehmerisch auf den nächsten großen Innovationssprung vor. 2023 und 2024 ist für uns die entscheidende Phase für die Vorbereitung der neuen Klasse. In 2025 und 2026 wird sie unserem vollelektrischen Absatz zusätzlich Schwung verleihen. Schon in den ersten 24 Monaten nach Produktstart wollen wir mindestens 6 Monate dieser vollkommen neuen BMW-Modellgeneration auf den Markt bringen. Und wir starten gezielt in volumenstarken Segmenten mit einem Sports Activity Vehicle und einer Limousine im Dreiersegment. Die neue Klasse verkörpert alle drei Säulen der zukünftigen Mobilität. Sie ist ganz auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausgerichtet sowie voll elektrisch. Unsere BMW-Visionsfahrzeuge iVision Circular aus dem Jahr 2021 und iVision D aus dem Jahr zeigen, in welche Richtung wir denken. Schon in wenigen Monaten präsentieren wir auf der IAA Mobility in München, wie sich die Themen digital, zirkulär und elektrisch zu einem völlig neuen und stimmigen Gesamtkonzept ergänzen. Meine Damen und Herren, auch im aktuellen Geschäftsjahr agieren wir beidhändig. Wir konzentrieren uns nach innen auf unsere operative Exzellenz. Unsere Kundinnen und Kunden bieten wir bei allen Marken und in allen Segmenten ein extrem junges, technologisch breites und innovatives Produktprogramm. Gleichzeitig investieren wir konsequent in unsere Zukunft und richten das gesamte Unternehmen für den Start der neuen Klasse aus. Die BMW Group soll weiter profitabel wachsen und auf ihrem Erfolgskurs bleiben. Das beinhaltet für uns eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Zielkorridor von 8-10%, auch in der Transformation zur E-Mobilität. Vielen Dank.
Vielen Dank an Oliver Zipse, meine Damen und Herren. Wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, bitten wir Sie, die Funktion Handheben am unteren Bildschirmrand zu verwenden. Wenn Sie sich telefonisch eingewählt haben, drücken Sie hierfür bitte die Sterntaste und die 9. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sobald Ihr Name bekannt gegeben wurde, können Sie Ihre Frage stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, senken Sie bitte die Hand über die Funktion in der Zoom-App. Per Telefon drücken Sie die Sterntaste und die 9. Vielen Dank und bitte einen Augenblick Geduld für die erste Frage. Unsere erste Frage kommt von Roland Losch von der Deutschen Presseagentur. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Vielen Dank. Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Frage zu China. BMW hat dort im ersten Quartal 20.000 Batterieautos verkauft. Der Gesamtabsatz in China ist um 7% gesunken. Jetzt steigt die Nachfrage, aber auch der Wettbewerb in China. Wird BMW dieses Jahr in China Marktanteile verlieren, voraussichtlich, oder senken Sie die Preise und werden Sie weniger Geld verdienen?
Die Frage gebe ich gleich weiter an Nicola Peter. Danke, Herr Losch.
Herr Losch, wir sind, wenn Sie nach Marktanteilen fragen, auch im ersten Quartal in China gut unterwegs gewesen. Wir haben in einem rückläufigen Markt im ersten Quartal Marktanteile und Segmentanteile gewinnen können. Und wenn man jetzt noch den, wie Herr Zipses ja vorhin schon angesprochen hat, den April mit einbezieht, sind wir insgesamt in China auch gewachsen mit den Marken BMW und Mini und liegen bei rund plus 4%, also auf Kurs. Der Plan ist, wir werden in China in diesem Jahr wachsen.
Vielen Dank, Herr Peter. Die nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Viktoria Waldersee von Thomson & Reuters. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Guten Morgen, vielen Dank. Ich wollte nochmal nachfragen, Sie haben viel gesprochen von Volatilität und noch hohe Preise. Dazu habe ich zwei Fragen. Erstens, könnten Sie genauer erläutern, bei welchen Rohstoffpreisen Sie vielleicht Senkungen erwarten und welche noch hoch bleiben werden? Und zweitens, wollen Sie weiterhin, wie in der Jahresbilanz angekündigt, Preise für Kunden voraussichtlich stabil halten oder könnten Sie sich doch vorstellen, Preise für Kunden zu erhöhen? Danke.
Danke, Frau Waldersee. Ich gebe weiter an Nicola Peter.
Also Frau Waldersee, zunächst mal, wir gehen für das Gesamtjahr von einem Effekt aus Rohstoffpreisentwicklung und Währungen im mittleren bis hohen negativen dreistelligen Bereich im Vorjahresvergleich aus. Wenn Sie mich aktuell fragen, dann liegen wir eher im unteren Bereich dieser Spanne, die ich gerade aufgezeigt habe. Das liegt auch an der Entwicklung, der relativ positiven Entwicklung bei Rohstoffpreisen und ist insbesondere Lithium in positiver Sicht auffällig, auch wenn natürlich verglichen mit dem Status, den wir vor 2 Jahren hatten, Lithium auf einem deutlich höheren Preisniveau aktuell immer noch liegt. Aber die Entwicklung der letzten 2-3 Monate war insoweit positiv. Unsere Strategie ist in 2023, da hat sich nichts verändert. Wir haben in 2021 und 2022 höhere Preismaßnahmen vorgenommen. Das werden wir in diesem Jahr anders machen. Wir werden punktuell natürlich dort, wo es Sinn macht, wo es sinnvoll ist, den einen oder anderen Preis erhöhen. Aber wir werden das in viel, viel moderaterer Art und Weise machen, als das in 2021 und 2022 der Fall war. Warum? Weil die Rahmenbedingungen, das haben wir, glaube ich, sehr klar ausgeführt, sich etwas verändert haben, aber trotzdem dort, wo es möglich ist und wo es Sinn macht, werden wir natürlich den einen oder anderen Preis anpassen.
Gut, vielen Dank, Frau Waldersee. Die nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Lennart Wermke von der Automobilwoche. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Ja, vielen Dank. Grüße nach München. Meine Frage schließt da eigentlich wunderbar an. Ich wollte mich einmal erkundigen, welche Erwartungen Sie an die Lieferzeiten in diesem Jahr haben. Wir haben für Elektrofahrzeuge in den letzten beiden Jahren extrem lange Lieferzeiten, auch bei den beliebtesten BMW-Modellen teilweise über ein Jahr. Wird das in diesem Jahr dann deutlich kürzer? Angenommen, ich bestelle jetzt ein BMW-Elektroauto bei Ihnen, habe ich das sicher bis Ende des Jahres zum Beispiel?
Danke, Herr Wermke. Ich gebe mal weiter an Herrn Zipse.
Guten Morgen, Herr Wermke aus München. Danke für Ihre Frage. Also erstmal sind Lieferzeiten ja auch ein Indiz dafür, dass Produkte begehrlich sind. Also das ist ja erstmal nichts grundsätzlich Schlechtes an sich. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich Kunden auch nicht zu lange warten lassen. Tendenziell sehen wir schon jetzt eine sichtbare Verkürzung der Lieferzeiten, weil bei uns natürlich neben den hohen Marktbedarfen auch die Kapazitäten hochfahren, alle Lieferanten synchronisiert werden. Also tendenziell wird es weniger Wartezeiten geben. Aus einer Konzernperspektive eine gewisse Lieferzeit zu haben, stabilisiert natürlich auch den Konzern. Und wenn Sie auf ein von BMW 3 bis 4 Monate warten müssen, dann ist es noch kein Beinbruch. Ein Jahr, Herr Wermke, ist definitiv zu lang.
Vielen Dank, Oliver Zipse. Die nächste Frage bitte.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten, verwenden Sie bitte die Funktion Handheben. Falls Sie sich telefonisch eingewählt haben, drücken Sie bitte die Stern-Taste, um die 9 Hand zu wählen. Sobald Sie aufgefordert werden, Ihre Frage zu stellen, heben Sie bitte Ihre Stundenschaltung Ihres Mikrofons auf. Danach können Sie Ihre Frage stellen. Unsere nächste Frage kommt von Thomas Morgenheim-Hörmann. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Ja, grüße alle zusammen. Ich hätte 2, 3 Fragen zur Elektromobilität. Einmal ist die Frage meines Vorgängers mit Preiserhöhungen in China meines Wissens noch nicht beantwortet. Erhöhen Sie dort jetzt Ihre Preise oder senken Sie dort Ihre Preise, Entschuldigung, oder senken Sie dort nicht? Und wenn Sie sagen, die Marktanteile in China wachsen, wachsen da auch die BEV-Marktanteile oder schaut es in dem Segment doch deutlich anders aus? Und dann hätte ich auch noch eine Frage zu Elektroautos in den USA. Da gibt es ja seit neuem eine Liste von förderfähigen Elektroautos, wo meines Wissens kein Modell Ihres Konzerns draufsteht. Sehen Sie da noch eine Möglichkeit, auf diese Liste zu kommen? Beziehungsweise, wenn nein, was bedeutet das für die Zukunft, für den zukünftigen Elektroautoabsatz von BMW in den USA? Wäre das ein gravierender Nachteil ohne Förderung?
Vielen Dank, haben wir alles verstanden. Ich würde sagen, den ersten Teil der Frage bezüglich China macht Herr Peter und den zweiten about IRA macht dann Herr Zipse. Dann fangen wir mit dem Nicola Peter an.
Herr Markenheim, also wir überlegen uns, wenn wir Fahrzeuge einpreisen, das gilt natürlich auch für Elektrofahrzeuge, immer sehr, sehr genau und sehr präzise, wie positionieren wir die Produkte. Unsere Produkte sind Premium-Produkte. Wir planen weder das eine noch das andere in China im aktuellen Umfeld. Also wir sehen uns mit unseren Elektrofahrzeugen in China preislich richtig positioniert. Das schließt immer nicht aus, dass der eine oder andere Händler, das sind viele Unternehmer, einen anderen Preis im Einzelfall vereinbart. Aber wir sind grundsätzlich richtig preislich positioniert. Und das sehen Sie auch an der Entwicklung des Absatzes mit elektrischen Fahrzeugen in China, der sehr gut ist.
Vielen Dank, Nicola. Oliver, bitte.
Ja, der Inflation Reduction Act, das ist ja ein sehr komplexes Förderinstrument und besteht nicht nur aus einem Fördertopf. Wir unterscheiden hier 3 Fördertöpfe. Der eine ist eine Grundförderung aufgrund des Antriebsstranges. Da ist es so, dass der X545E, also der PHEVs, der bekommt weiterhin eine Förderung von 3.750 Dollar, zumindest jetzt erstmal bis Ende 2023. Die Entscheidung für 2024 stehen jetzt noch aus. Der BMW 330e, das ist richtig, der enthält keine Förderung, ist aber jetzt nicht so ein Drama, weil das Auto ja weiterhin verkauft werden darf. Es ist ja nicht so, dass die Autos aus dem Markt genommen deswegen werden. Das betrifft den ersten Fördertopf. Der zweite Fördertopf ist die Förderung über Leasingmodelle. Da haben wir eine ganze Reihe von Fahrzeugen weiterhin drin, die im Lease-Credit-Verfahren drin sind. Das ist der BMW i4 und zwar in beiden Antriebssträngen, also der 35er und der 40. Das ist der BMW X, sowohl mit dem 50er als auch mit dem M60 Antriebsstrang. Die werden weiterhin gefördert, da hat sich jetzt auch nichts geändert. Die dritte Förderung ist eine infrastrukturelle Lokalisierungsförderung bei Investitionen, die Elektromobilität fördern. Und da gehen wir davon aus, dass die Fahrzeuge, und das haben wir ja bereits kommuniziert, mit elektrischen Antriebssträngen, die jetzt in Vorbereitung sind, maßgeblich von dieser Förderung profitieren werden. Also in Summe, in der Komplexität profitiert BMW sehr stark sogar von diesem Förderprogramm des IRA.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Markus Clausen von Dow Jones News. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe eine Frage speziell zur Margenentwicklung. Ich vermute an Herrn Peter. Im ersten Quartal haben Sie außerordentlich gut abgeschnitten. Haben wir da den Peak gesehen mit Blick auf das Gesamtjahr? Und in diesem Zusammenhang die bestätigte Jahresprognose von 8-10%, die vielfach als relativ konservativ angesehen wird. Was sind die Gründe dafür? Liegt das vor allem an der besseren Chipversorgung im zweiten Halbjahr, die erwartet wird, weshalb mehr Autos im mittleren und unteren Preissegment auf den Markt kommen, was dann margenverwässernd wirken dürfte? Oder gibt es weitere Gründe? Danke.
Danke, Herr Clausen. Nicola, bitte.
Also zunächst mal, Herr Clausen, Sie haben absolut recht, wir sind gut ins Jahr. Wir sind gut ins Jahr gestartet. Das Jahr hat aber 12 Monate. Wir sind also noch nicht mal, wenn man das auf Fußball beispielsweise überträgt, wir sind noch nicht mal in der Halbzeit. Deswegen ist es da definitiv zu früh, über Anpassungen zu sprechen. Was sind die positiven Elemente und was ist der Gegenwind, den wir in den kommenden Monaten erwarten? Wir sind positiv, insbesondere bestimmt vor dem Hintergrund unseres Produktportfolios, das sich sehr stark entwickelt. Wir erwarten, dass wir beispielsweise mit dem BMW 7er gegenüber dem Vorjahresabsatz die Absatzzahlen verdoppeln können in diesem Jahr. Also das wird einen sehr positiven Beitrag liefern. Der XM wird ausgeliefert. Der neue X7. Wir haben einen Volljahreseffekt der Erhöhung der Kapazitäten durch die Lokalisierung des X5 in China. Also sehr, sehr positive Effekte von dieser Seite. Wir sind weiter zuversichtlich, dass wir das Restwertniveau halten können. Aber auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass die Materialkosten weiter im Vorjahresvergleich zu einer Belastung führen. Und wir steigern deutlich nochmal unseren Anteil an Elektrofahrzeugen. Wir gehen davon aus, wir sind gut ins Jahr gestartet. Wir haben die Marke BMW verdoppelt, liegen bei 11%. Wir wollen aber auf 15% wachsen. Wir haben gute Deckungsbeiträge bei Elektrofahrzeugen, aber die sind nicht ganz so gut wie bei Verbrennern. Und das belastet die Marge. Deswegen sind wir aus heutiger Sicht, glaube ich, gut beraten, dass wir sagen, wir sind gut unterwegs. Ob das dann dazu führt, dass wir eher im oberen Bereich unserer Guidance zum Liegen kommen, das könnte gut sein. Das könnte gut sein, dass wir da landen. Aber es gibt aus aktueller Sicht, ist es zu früh, um die Guidance anzupassen.
Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Daniel Zwick von Die Welt. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Guten Morgen, vielen Dank. Ich hätte drei Fragen, und zwar einmal zu Ihren Wachstumserwartungen für dieses Jahr. Es ist klar, dass Sie sich auf Europa, USA und China konzentrieren, aber gibt es denn noch andere Weltregionen oder andere Märkte, die Sie in diesem Jahr besonders im Blick haben, wo Sie sich Wachstum versprechen, eben jenseits der drei Kernmärkte? Das wäre das eine. Zum Zweiten, Herr Zipse, Sie haben von einem rollierenden Strategieansatz gesprochen. Was bedeutet das eigentlich genau? Das würde mich interessieren. Und dann noch ein dritter kleiner Punkt zur neuen Klasse. Da haben Sie gesagt, dass Sie binnen 24 Monaten 6 neue Fahrzeuge bringen wollen, dann ab 2025, 2026. Bedeutet das denn, dass dann Modelle, die Sie jetzt gerade neu auf den Markt gebracht haben, schon wieder abgelöst werden von der neuen Klasse? Danke.
Jawohl, vielen Dank, Herr Zwick. Herr Zipse.
Ja, Herr Zwick, vielen Dank für die Frage. Die erste Frage, in unserem Ausblick werden wir in allen Regionen außer Russland wachsen. Und wir unterscheiden in unserem strategischen Portfolio 4 Weltregionen. Das erste ist natürlich hier unsere Heimatregion EU, dann natürlich Nordamerika mit Hauptmarkt USA, China. Und dann haben wir eine vierte Säule, so nennen wir die intern. Wir nennen es nicht Rest der Welt, weil diese Säule, die wächst sehr dynamisch. Das sind praktisch alle anderen Märkte in Südostasien, in Südamerika, in Südafrika und so weiter. Und das entwickelt sich sowohl im Ist als auch in unserer Planung sehr, sehr erfreulich. Also wenn wir schauen, und das ist ja auch eine Resilienzfrage, wir gucken immer auf diese 4 Regionen und gucken insbesondere, dass sie in ihrer Größenordnung, in ihrer Weiterentwicklung möglichst ausgeglichen sind. Die sind natürlich nicht gleich groß, aber das ist auch eine Frage der Resilienz. Das Zweite, der rollierende Strategieprozess. Wissen Sie, in den 2000er Jahren bis 2020 war der Ansatz, ich mache eine Strategie, verkünde die und rolle die dann aus. In unserer Industrie heißt es ja, Sie haben da so einen 7-Jahres-Prozess vor sich. Wenn wir sehen, und das sehen Sie ja selber, wie schnell sich Regularien, technologische Entwicklung, der Wettbewerb sich verändert, ist diese Logik nicht mehr adäquat. Rollierend heißt, Sie machen ein ständiges Strategie-Review. Das ist kein Prozess, der beginnt und dann abgeschlossen ist, sondern das passiert ständig. Und wir haben uns jetzt mit einem Corporate Development Framework, das wir uns selber zurechtgelegt haben, in eine Lage versetzt, dass die ganze Organisation praktisch ständig in einem Strategieprozess ist. Annahmen verifiziert, Annahmen überprüft, Annahmen fortschreibt, auch insbesondere vergangene Annahmen wieder verwirft und durch neue ersetzt. Ich glaube, dieser rollierende Strategieprozess, und ich weiß, das ist ein bisschen sperriger Begriff, ist unserer Ansicht nach die einzige Möglichkeit, der Dynamik in der Welt gerecht zu werden. Funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut für uns. Die neue Klasse ist ein Parallelprozess. Also gerade bei den größeren X-Fahrzeugen, das wird parallel passieren. Und Sie merken ja, dass diese Parallelität für uns sehr gut funktioniert. Es gibt einen Dreier und genau nebendran gibt es einen X4. Und die tun sich gar nicht weh, sondern die bieten sogar zusätzliches Potenzial. Und so wird es auch bei der neuen Klasse sein, dass sie das Produkt mal ergänzen. Im Einzelfall wird es natürlich auch andere Fahrzeuge ersetzen. Der SRV in der mittleren Klasse wird natürlich den iX3 irgendwann mal ersetzen. Aber sie werden dann eine relativ lange Überlappungsphase sehen, so dass sich da aus der summarischen Betrachtung auch neues Potenzial für BMW ergibt.
Vielen Dank. Dann die nächste Wortmeldung, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Marco Engermann von dpa AFX Wirtschaftsnachrichten. Bitte schalten Sie nun Ihr Mikrofon ein.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Mich würde mal so ein bisschen der Ausblick auf Ihre Batteriestrategie interessieren. Sie gehen da ja einen anderen Weg als große deutsche Rivalen auch. Und wenn ich mal so schaue, ich sage jetzt einfach mal, Met plant zumindest eigenen Batteriezellfabriken in eine Kapazität, ich glaube Ende des Jahrzehnts, von rund 200 Gigawattstunden ein. Sie machen es ja so, dass Sie vor allem die Rohstoffe selber kaufen und sich Bezugsquellen dann für die Zellkapazitäten sichern. Können Sie sagen, wie viel Sie da sicher haben, vertraglich, jetzt mal für die zweite Hälfte des Jahrzehnts, wo das ja bei Ihnen dann auch nochmal sehr viel stärker vom Rollout oder vom Ramp-up herkommt bei den Elektroautos, was Sie sich da für eine Kapazität gesichert haben an Lithium, an anderen Rohstoffen, für wie viel Zellkapazität das reicht?
Gut, vielen Dank, Herr Engemann. Ich gebe die Frage weiter an Herrn Zipse.
Ja. wir beschäftigen uns nicht erst seit Neuestem mit diesen, mit den kapazitätsbezogenen Fragen und den Lieferketten. Wir befinden uns bereits in der fünften Generation unserer Batterieentwicklung. Das ganz Entscheidende ist, dass Sie diese Batterien in ihrer Durchdringung vollständig verstanden haben bezüglich ihrer Technologie und ihrer Anforderungen. Denn daraus ergeben sich Rohstoffanforderungen. Und ich hatte es ja bereits in meiner Rede vorhin gesagt, in Europa sind wir an Stelle 3 an Patentanmeldungen für Batterien und nur 2 reine Batteriehersteller sind vor uns. Also denken Sie sich BMW mal als ein großes Entwicklungsnetzwerk für Autobatterien. Und deswegen kennen wir auch sehr, sehr genau die Anforderungen. Und gehen Sie zweitens davon aus, dass der Kapazitätshochlauf, den wir jetzt mit der Generation 5 und in Vorbereitung für die 6. Generation machen, dass unsere Produktplanung vollständig mit den entsprechenden Lieferketten hinterlegt ist, inklusive der Kapazitätenfragen. Und bei jedem Rohstoff fragen wir uns einzeln, gibt es dort einen Markt, der auch abgesichert werden kann, der auch gehedged werden kann? Ist es notwendig, hier selber einzusteigen? Nehmen Sie das Thema Kobalt, wo wir explizit neue und vielfältige Rohstoffe herkommen, die nicht im Kongo liegen, heranziehen. Und so betrachten wir jedes Element einzeln und tun da das Notwendige. Überall da, wo ein Markt sichtbar wird, wäre es ja aus unserer Sicht gar nicht notwendig, ja sogar schädlich, nicht auf diese Marktentwicklung zu setzen. Denn am Schluss ist es ja auch eine Frage der Effizienz und der Kostenentwicklung. Und ja, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das gilt bei jeder Rohstofffrage ganz genauso. Ich denke, wir gehen hier nicht einen anderen Weg. Wir gehen einen sehr gut durchdachten eigenen Weg und fühlen uns mit dem, so wie wir ihn machen, auch sehr wohl.
Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung, bitte.
Unsere letzte Frage von Gabriel Wirth vom Bayerischen Rundfunk. Bitte heben Sie die Schumpfschaltung Ihres Mikrofons auf, indem Sie die Sterntaste und die 6 drücken. Danach können Sie Ihre Frage stellen.
Ja, grüße Sie, Wirth. Ich war leider mal kurz draußen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob diese Fragen schon beantwortet sind. Zum einen, wollen Sie die Preise senken bei den Elektroautos, um Ihre Prognosen zu erreichen? Heuer sind es ja 15% und dann soll es stetig weiter nach oben gehen in dem Fall. Und zudem Absatz in China rückläufig. Sie sehen sich trotzdem auf dem weltgrößten Automarkt gut aufgestellt. Woher die Zuversicht? Und die dritte Frage ist nicht die Abhängigkeit zu China langsam zu groß?
Danke, Herr Wirth. Einen Teil haben wir schon beantwortet. Ich gebe die Frage weiter an Herrn Peter.
Herr Wirth, vielleicht mal zu den 3 Fragen, die wichtige Fragen sind. Wir senken die Preise für vollelektrische Fahrzeuge nicht. Wir überlegen uns immer sehr, sehr genau, wenn wir eine Einpreisung machen, wie ist die richtige Einpreisung für unsere Modelle. Und das gilt auch, und das hatte ich bereits ausgeführt, das gilt auch für China. Woher kommt unsere Zuversicht für China? Wenn Sie jetzt mal nicht nur das erste Quartal betrachten, sondern bereits den April, der ja abgelaufen ist, mit einbeziehen, dann wachsen wir bereits in China um rund 4% in den ersten 4 Monaten. Also wir sind bereits auf Wachstumskurs, wir sind zuversichtlich, auch vor dem Hintergrund Volljahresverfügbarkeit des X5 in China lokalisiert, der anderen Produkte, die wirklich durch die Reihe weg in China sehr erfolgreich sind. Wir bringen China, ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für den 7er. Wir bringen den 7er einschließlich i7 auf den Markt. Also wir sind gut in China unterwegs. Und das hat sich sogar die ersten 3 Monate gezeigt, dadurch, dass wir Markt- und Segmentanteil gewonnen haben. Also daher kommt unsere Zuversicht in China. Und wenn Sie mal die Frage sich anschauen, die Frage dahinter ist ja, wie sind wir global aufgestellt? Und wir sind wahrscheinlich das Automobilunternehmen, der OEM, der die beste globale Verteilung zwischen den unterschiedlichen Weltregionen hat. Und das stärkste Wachstum in den ersten Monaten kommt aus den Vereinigten Staaten. Und zwar sowohl ein Wachstum, was den Absatz, aber auch das Ergebnis angeht. Also insofern fühlen wir uns da wirklich gut aufgestellt mit einer Entwicklung, die auf vier Säulen, die auf vier Säulen beruht. Ich habe es jetzt ja gerade aufgeführt. Drei Säulen immer wieder diskutiert werden: Nordamerika, Europa und China, aber eben auch die vierte Säule, die sogar in diesem Jahr überproportional wachsen wird.
So, meine Damen und Herren, das war heute eine perfekte Lösung, dass Nicola Peter seine letzten Worte gesprochen hat, denn es ist heute seine letzte Quartalskonferenz. Und ich bitte Sie alle, noch nicht abzuschalten. Ich möchte noch einige persönliche Bemerkungen stellvertretend für das Team machen. Nicola, wir alle können uns bei dir nur herzlich bedanken. Du bist seit 32 Jahren bei der BMW Group und seit 2017 unser Finanzvorstand. Nächste Woche wirst du dein Amt an Walter Mertl übergeben. Diese Telefonkonferenz war deine letzte von insgesamt 19 Quartalskonferenzen. Dazu kommen 7 Jahreskonferenzen. Und das gebührt dir wirklich. Du hast sie alle mit der von dir gewohnten Souveränität durchgeführt. Du bist ein absoluter Finanzfachmann und auch ein Stratege. Du warst immer ein Garant für Stabilität und hast die BMW Group mit einem klaren Kompass profitabel gesteuert, auch durch volatile Zeiten. Lieber Nicolas, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen, war eine Ehre und auch eine Freude. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch ganz persönlich bei dir. Wir wünschen dir jetzt alles, alles Gute. Und meine Damen und Herren, wir werden jetzt dann alle klatschen hier. Auch stellvertretend selbstverständlich für Sie. Sie auch als Journalist können auch jetzt wirklich Nicola Peter ganz herzlich danken. Wir machen das auf jeden Fall. Das war unsere Quartalskonferenz zum ersten Quartal. Vielen Dank. Und nun Applaus für Nicola Peter. Servus und danke von uns allen. Schönen Gruß, bis zum nächsten Mal.